ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute?
Er ist Kapitän, Ingenieur und nennt sich selbst Fuhrparkleiter. Über viele Jahre hat Richard von Berlepsch die Flotte von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd gesteuert. Vom Bannidamm in Hamburg aus. In Zukunft will er ein bisschen kürzer treten.
Seinen Job als Managing Director Fleet bei Hapag-Lloyd hat er vor wenigen Wochen an seine Nachfolgerin übergeben. Zeit für uns, mit Richard von Berlepsch auf sein Leben zurückzuschauen und auf das, was jetzt noch kommen darf. Wir wollen reden über immer größere Schiffe, über Klimaschutz in der Schifffahrt und über vieles mehr.
Dies ist Ausgabe 3627. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich bin Christina Lesker.
Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute mit Kapitän Richard von Berlepsch. Herzlich willkommen, Herr von Berlepsch.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Lehmann. Vielen Dank für die Einladung, Frau Lesker. Große Ehre für mich und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Wir wollen Sie mal ein bisschen vorstellen. Sie haben über viele Jahre eine der größten Containerschiffsflotten der Welt gesteuert, die Flotte der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Ihr offizieller Titel, jetzt muss ich es ablesen, Managing Director Fleet. Was heißt das genau? Was verbirgt sich dahinter?
Also vielen Dank der Ehre. Gesteuert ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich sage immer, wir stellen die Flotte bereit, den Fuhrpark sozusagen. Das heißt, wir sind im klassischen Sinne die Reederei. Von uns können Sie das Schiff bekommen mit der Besatzung. Wir sorgen dafür, dass es fährt. Wir sorgen dafür, dass die technischen, die gesetzlichen Vorschriften erfüllt und technisch in einwandfreiem Zustand ist. Was wir nicht machen, ist die Befrachtung und den Einsatz des Schiffes. Denn das letzten Endes, darum kümmert sich die Linie, der Logistikteil von Hapag-Lloyd und ist nicht direkt mein Geschäft.
Als Sie vor, glaube ich, ungefähr 20 Jahren bei Hapag-Lloyd angefangen haben, da hatte die Reederei noch gar nicht so viele Schiffe, 18 oder sowas oder 20. Was hat sich da verändert? Wie viele Schiffe haben Sie zuletzt betreut? Wie viele Schiffe sind da jetzt unter der fahrenden Flotte von Hapag-Lloyd?
Also jetzt im Moment sind wir bei 126 Schiffen, die wir im Eigentum haben und dann haben wir nochmal ungefähr 150 Schiffe dazu gechartert. Also insgesamt kommen wir so auf ungefähr 260 Schiffe, die für uns direkt fahren. Und zusammen im Netzwerk, wir arbeiten ja Allianzen mit anderen Reedereien zusammen, bieten wir unser Netzwerk mit ungefähr 800 Schiffen an.
Lassen Sie uns auf die Seefahrer schauen, für die Sie verantwortlich waren. Wie viele Menschen arbeiten denn auf den Frachtern von Hapag-Lloyd und woher kommen diese Menschen typischerweise?
Das ist sehr unterschiedlich, ein großer Potpourri. Ich sage mal so rein über den Daumen sind es ungefähr 2000 Seeleute, die für uns direkt arbeiten. Auf den Charterschiffen sind natürlich nochmal mindestens 2000 Leute beschäftigt, die aber jeweils für den Eigentümer der Reederei, von dem wir die Schiffe mieten, arbeiten. Aber um nochmal auf unsere eigenen 2000 Seeleute ungefähr zu gucken, dann finden Sie dort natürlich einen sehr großen Anteil von Deutschen und Europäern, an die wir fest glauben. Aber auch wir können uns natürlich nicht verschließen, dass wir alle anderen Nationalitäten, Filipinos, Inder, aber auch Europäisch, Spanien, Polen, Sie finden alles Mögliche.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie eng ist denn im Alltag der Kontakt zwischen Ihnen, dem Flottenchef, und den leitenden Personen an Bord, also Kapitänen und Offizieren? Und wie kommunizieren Sie miteinander?
Herr, ich in Person habe einen relativ geringen direkten Kontakt mit den Schiffen. Ich meine, nicht umsonst ist es ja so, dass der Kapitän an Bord aus gutem Grunde die Verantwortung trägt und seine Entscheidungen selber trifft. Wir geben bestenfalls die Leitlinien vor und die Strategie. Was natürlich gelegentlich auftritt, sind, ich sag mal, sehr unvorhergesehene Notfälle. Und in denen haben wir dann schon Kontakt direkt und bearbeiten die gemeinsam. Und je nach Dimension und Größe des Notfalls enden die sogar bei mir persönlich auf dem Tisch. Ja.
Das heißt, irgendwie im Alltag sind Sie gar nicht mehr so oft an Bord der Schiffe, für die Sie zuständig sind, wenn die hier in Hamburg sind zum Beispiel.
Leider nicht. Ich muss sagen, wie ich an Land kam in 2002 und hier anfing, da war das mein fester Wille, jedes Schiff in Hamburg zu besuchen, weil ich das für so wichtig hielt. Und dann durfte ich leider lernen, dass man an Land doch ziemlich eingespannt ist und eine Reise hier in den Hafen nimmt einem ja auch mindestens den halben bis den ganzen Tag weg. So dass ich sagen muss, am Ende des Tages, ich war viel zu selten an Bord.
Und Sie haben es selbst gesagt, 2002 hat man Sie in die Zentrale geholt und Ihnen diese Aufgaben übertragen. Wie schwer ist Ihnen das damals gefallen, als Arbeitsort die Schiffsbrücke gegen einen Schreibtisch am Ballindamm mit Blick auf die Alster zu tauschen?
Na, ich bin schon leidenschaftlich gerne zur See gefahren und ich würde das auch heute noch gerne tun, auch wenn ich gerne scherze und sage, inzwischen habe ich zu viel gesehen, als dass ich noch entspannt zur See fahren könnte an Bord der Schiffe. Aber natürlich, ich hatte seinerzeit das Ende der Karriereleiter an Bord erreicht und mir war schon klar, dass ich gerne etwas managen möchte. Und insofern war das der logische nächste Schritt, an Land zu gehen. Und das hat mich sehr gefreut und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Aber es ist in der Tat eine große Veränderung gewesen, was einem dann, wie wahrscheinlich den meisten, immer erst später bewusst wird. Sobald man an Land sitzt, stellt man fest, an Bord war ich der ungekrönte Chef. An Land hat man wieder Chefs. Und das ist schon ein Unterschied in der Art, wie man seinen Arbeitsalltag organisiert.
Okay, Ihre Chefs haben Sie nicht vermisst. Aber was haben Sie denn am meisten vermisst? Von an Bord sein?
Ach, ich könnte Ihnen jetzt zwei Antworten geben. Also um jetzt die philosophische Antwort zu geben, was wirklich einmalig schön ist, ist am frühen Morgen auf der Brücke zu stehen und den Sonnenaufgang zu beobachten und ganz für sich alleine dort zu sein und durchs Meer zu schneiden, das hat schon was. So, die andere Seite ist die, dass man ehrlich sagen muss, der Unterschied an Bord war, ich sage das immer gerne so plastisch, wenn man ein Problem nachts um 3 Uhr hatte, dann hat man um 3.05 Uhr die Besatzung geweckt und neben sich stehen und um 3.15 Uhr waren alle an der Arbeit und um 3.30 Uhr war das Problem beseitigt und man ging wieder schlafen. An Land darf man lernen, so geht das nicht. Da braucht man unendlich viele Menschen, die in anderen Abteilungen, in anderen Häusern sitzen und jeder muss mitreden. Der eine ist im Urlaub, der andere ist gerade gar nicht verfügbar, der vierte hat was Wichtigeres zu tun und es dauert und sie kriegen die Vorgänge nicht so zügig zum Erfolg. Was nicht heißt, dass es schlecht läuft, aber daran muss man sich gewöhnen, die Dinge laufen anders an Land.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert mit Richard von Berlepsch, dem, ich sag mal so salopp, langjährigen Flottenchef der Reederei Hapag-Lloyd. Ihr voller Name, lieber Herr von Berlepsch, ist Richard Freiherr von Berlepsch und aufgewachsen sind Sie weit weg von der Küste, richtig?
Richtig. Aufgewachsen bin ich im Wesentlichen in Hessen. Geboren bin ich in Essen im Ruhrgebiet und bin dann in Hessen im Taunus, im schönen Taunus zur Schule gegangen und dort aufgewachsen, bevor ich dann die dunkle Seite meiner Vergangenheit über Bremen nach Hamburg gekommen bin. Das darf man ja als Hamburger nicht erwähnen, dass man auch mal in Bremen war.
Ich fahre häufig auf der A7 Richtung Süden oder dann wieder zurück Richtung Norden und da gibt es in Hessen so ein Schild, so ein Hinweisschild, Schloss von Berlepsch. Ist das irgendwie da, wo die Familie herstammt?
Ja, das ist richtig. Wir können unsere Familie bis ungefähr 1100 zurückverfolgen und unter anderem gehört das Schloss Berlepsch in der Nähe von Witzenhausen auch in die Familie und Gott sei Dank nicht mir, denn heutzutage solch ein Anwesen mit den Ländereien zu besitzen ist eine Last und schränkt die freie Berufswahl ein. Ich hingegen durfte, wie heißt es so schön, nicht aus eigener Schuld heruntergekommen, wurde zuletzt im Hafen gesehen. Dann auch mich mit der Seefahrt beschäftigen und leidenschaftlich gerne zur See fahren.
Sie haben früher mal erzählt, dass Sie schon als Schüler Kapitän werden wollten. Das fand ich ungewöhnlich. Woher kam dieser Wunsch? Wie ist das entstanden?
Das ist eine wunderbare Frage, die ich in meinem Leben oft gefragt wurde und ehrlich gesagt keine richtig gute Antwort drauf geben kann. Also was mit Sicherheit richtig ist, ich war immer dem Wasser sehr verbunden und habe viel Freude damit gehabt und habe auch Wassersport und sonst was gemacht. Ich beantworte das dann immer gerne so und sage, zu unseren Zeiten war immer vor den Schulferien, gab es dann nochmal den geliebten Stuhlkreis und dann wurde man von den Lehrern gefragt, was möchtet ihr denn gerne werden? Und da war es immer sehr wichtig, dass man natürlich etwas werden will, was nicht jeder werden will. Und irgendwie, und ich kann nicht sagen wie, bin ich damals auf Kapitän gekommen und das hat sich über die Schulzeit sehr gut ausgezahlt, denn das machte einen irgendwie besonders und war nicht schlecht, wenn man also sagte und alle kriegten große Augen und sagte, ich will Kapitän werden. So richtig bewusst geworden ist mir das Ganze eigentlich erst kurz vor dem Abitur, dass ich immer Kapitän werden wollte und jetzt muss ich es auch werden.
Sonst wäre das die große Pleite und die Blamage vor den Mädels gewesen, oder?
Genau so. Und dann wurde ich es und muss sagen, das war die genialste Berufswahl meines Lebens. Ja, und ich habe es war kein Fehler und ich habe es extrem genossen. Und ich sage auch ehrlich, genau deshalb schlägt mein Herz sehr, wenn ich heute junge Auszubildende sehe, dafür. Ich glaube, wir fordern von der jungen Generation heute in einem Alter, in dem sie noch gar nicht fähig sind, wirklich genau zu wissen, was das Richtige für sie ist, dass sie schon ein abgeschlossenes Bild haben, was sie genau werden wollen, plus ihren neuen Arbeitgeber auswendig kennen und alle Details wissen im Bewerbungsgespräch. Ich glaube, wir überfordern die. Ich glaube, da draußen lauern eine ganze Menge junge Leute, die genau die Richtigen sind und mit Leidenschaft zur See fahren würden, es nur noch nicht genau wissen. Und denen muss man auch eine Chance geben.
Aber wie ist es Ihnen denn ergangen, als Sie das Eltern und Freunden dann erzählt haben, dass das jetzt wirklich wahr werden soll? Wie haben die reagiert?
Also das ist sehr, in der Mitte Deutschlands, wenn man das so sagen darf, können die Leute mit Seefahrt nicht sehr viel anfangen. Insofern ist die erste Gegenfrage, die man gestellt bekommt, aha, also auf dem Rhein. Und ein besseres Bild haben die Menschen nicht von der Seefahrt dort unten gehabt. Insofern war das völlig in Ordnung, da ist mir nichts entgegengeschlagen. Ich sag mal, ich bin eher meinem Vater zu Dank verpflichtet, der das tatsächlich auch unterstützt hat und immer gesagt hat, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das. Obwohl er auch erst glücklich wurde, nachdem ich mein Ingenieurstudium noch angeschlossen habe und sagte, na endlich hat der Sohn auch was Richtiges gelernt.
Das war in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren?
Ich habe 1982 mein Abitur gemacht und dann losgelegt, ja.
Und da musste man welchen Werdegang hinlegen, um letztendlich irgendwann Kapitän zu werden?
Oh, damals gab es verschiedene Wege. Ich habe damals mich bei Hapag-Lloyd beworben und bin dann dort genommen und habe damals den Offiziersbewerber und dann Offiziersassistentenweg gemacht, der damals sehr umstritten war, aber ich sag mal aus heute rückblickend immer sehr davon abhing, welche Qualität der Ausbildungsoffizier hatte und was er einem letzten Endes dort beigebracht hat. Und bin dann nach Abschluss dieser Zeit in Bremen zum Studieren gegangen und bin dann 1987 mit Patent wiedergekommen und dann war die Krisenjahre bei Hapag-Lloyd. Ich konnte also dann nicht wieder zu Hapag-Lloyd zurückgehen und dann weiß ich noch genau, bin ich hausieren gegangen und habe für damalige Verhältnisse 40 Bewerbungen überall persönlich vorbeigebracht, um irgendwo einen Job zu kriegen und bin dann für die Tankreederei Arnkiel Gastanker gefahren im Persischen Golf. Bevor ich dann, und davon träumt der Mensch ja heute, und ich hätte nicht gedacht, dass es sowas vielleicht mal irgendwann wiederkommt, man mich tatsächlich angerufen hat, weil es Personalengpässe gab und gefragt hat, ob man nicht vielleicht wieder zurückkommen möchte zu Hapag-Lloyd. Und so bin ich wieder zu Hapag-Lloyd zurückgekommen.
Richard von Berlepsch ist heute zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Über viele Jahre war er der oberste Flottenchef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd und damit der Herr über mehr als 250 Schiffe weltweit, zumindest am Ende. Herr von Berlepsch, als Sie angefangen haben, zur See zu fahren, Hapag-Lloyd, Sie haben es gerade erwähnt, war letztendlich Ausbildung, aber dann ging es erstmal nicht weiter. Warum waren das damals so Ende der 80er Jahre Krisenjahre für die Schifffahrt?
Ich weiß es ehrlich nicht. Ich kann es nicht sagen, aber es war eine der Krisen, in der damals Schifffahrt nicht mehr gefragt war und damit auch deutlich weniger Schiffe gefordert waren und auch deutlich weniger Personal gefordert war und wahrscheinlich Abbaujahre, wenn man sowas nennt. Ich war damals angehender dritter Offizier und hatte mit Sicherheit nicht das große Bild über die Wirtschaft, dass ich jetzt sagen kann, was da genau die Ursachen waren.
Aber stellt man sich da nicht selbst auch in Frage, ob die Entscheidung, ich will Kapitän werden, eines Tages die richtige war, wenn man dann gleich so vor solchen Schwierigkeiten steht, einen neuen Job zu finden?
Ganz ehrlich, nein. A, das war meine Leidenschaft und B, muss ich ganz ehrlich sagen und glaube auch bis heute daran, wenn Sie etwas aus Leidenschaft wollen, dann ist das immer das Richtige und dann machen Sie auch Ihren Weg. Und ich sag mal, wie ich zur Schule ging, hat man uns auch gesagt damals, ihr müsst Lehrer werden. Und Goldschmied ist ein Beruf ohne Zukunft. Ich glaube, wenn Sie heute ein guter Goldschmied sind, dann sind Sie ein maximal gefragter Mensch. Also insofern kann ich eigentlich auch immer nur jedem raten und habe das auch so gemacht, jedem Jungen. Wenn du etwas mit Leidenschaft machen willst, mach es und lass dir nicht einreden. Das hat keine Zukunft.
Aber wie haben Sie es denn erlebt? Also welches war Ihr erstes Schiff und was mussten Sie da eigentlich an Bord überhaupt machen als Offiziersanwerber? Oder wie sagt man richtig, als Offiziers?
Also Sie dürfen jetzt zwei Seiten nicht durcheinander werfen. In der Schifffahrt ist es ja so, dass man vor dem Studium erstmal zur See gefahren ist. So. Und insofern bin ich nach dem Abitur angefangen habe, bin ich noch auf die Thuringia eingestiegen. Das war ein Stückgutschiff noch, der richtig gutes, altes mit Ladegeschirr und allem drum und dran. Man fuhr eine 3-Monats-Rundreise über Indonesien und da stieg man noch in der Gruppe ein. Da stieg man dann mit, weiß ich gar nicht mehr genau, 10 Leuten ungefähr, mit 10 Auszubildenden in der Gruppe ein und hatte einen Ausbildungsoffizier dabei und wurde sozusagen in die Tagesabläufe integriert und arbeitete an Deck, in der Maschine, sonst wo, so matrosenmäßig, sag ich mal, von Rostkloppen, Farbe waschen bis hin zu Brückendiensten, also um eben die Abläufe und eben zu lernen, wie das so ist. So, und dann nach 6 Monaten damals Fahrzeit wurde man Offiziersassistent und dann folgten die Einzeleinsätze. Das heißt, dann wurde man praktisch den klassischen Schiffen als einzelner Offiziersassistent zugestellt und fuhr mit. Und ich sag mal, da fing die richtige Schifffahrt an. Da hat man dann natürlich Ausbildungspläne gehabt, was man alles abarbeiten muss. Maschinendienste, Decks, Brückendienste, was halt alles, das ist wie heute, ist es nicht anders, was alles entsprechend von einem gemacht werden muss und gelernt werden muss. Und parallel dazu mussten auch Berichte angefertigt werden und man musste sich ja auch theoretisch mit Themen befassen. Und erst wenn man damit nach weiteren, ich muss lügen, ich glaube es waren 18 Monaten fertig war, dann bekam man eine Befähigung, dass man überhaupt zum Studium zugelassen wurde. Und dann konnte man zum Studium gehen. Und wenn man nach 3 Jahren vom Studium mit Diplomarbeit seinerzeit wieder zurückkam, dann hatte man ein Patent und dann konnte man als Offizier anfangen. Und das war das erste Mal, dass man auch Wache gehen darf und das Schiff auch selber steuern darf.
Genau, Sie sagen es, Sie sind nach diesen praktischen Erfahrungen dann nach Bremen gezogen und haben da Nautik studiert.
Ja.
Und dann haben Sie aber später noch mal ein zweites Studium draufgesattelt. Wie kam das denn dazu? War das damals nötig, 2 Studiengänge zu haben? War es günstig? Würden Sie das heute noch mal so machen?
Das ist ein Mischpaket. Es war damals die Zeit, in der die Wirtschaft versucht hat, Personal zu minimieren an Bord der Schiffe. Und das ging einher mit den sogenannten Doppelpatenten. Das heißt, man hat dann versucht, die Maschinenbesatzung und die Decksbesatzung zusammenzulegen und ist dann teilweise ja runtergegangen auf 18-Mann-Besatzung und noch weniger Besatzung, 16-Mann-Besatzung. Das war nur möglich, wenn man sozusagen gleichzeitig, also für beides ein Patent hatte, für die Maschine und auch an Deck. Und da gab es auch die interessantesten Modelle, wo also die Leute dann, die Offiziere dann, ich sag mal, 4 Stunden am Tag auf der Brücke standen und 4 Stunden am Tag in der Maschine gearbeitet haben. Also es gab die interessantesten Modelle und Modelle dazwischen.
War dieses Modell Doppelpatent, Besatzung immer weiter reduzieren, damit ist eigentlich ja mehr oder weniger nach ein paar Jahren schon wieder aufgehört worden. Das macht man jetzt kaum noch, oder?
Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Es hatte gute Seiten und es hatte schwierige Seiten. Ich glaube, etwas, was extrem positiv war, dass sich der Maschinenbereich und der Decksbereich besser verstanden haben. Davor waren das komplett getrennte Welten, die sich auch an Bord nichts gegenseitig erzählt haben. Es war sehr, sehr üblich, dass die Maschine immer gesagt hat, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Und das war für die Führung des Schiffes nicht besonders gut und auch nicht für die Sicherheit, wenn jeder Bereich immer nur die Goldkarte rausgehängt hat, aber man gar nicht wusste, dass eigentlich im anderen Bereich die Dinge nicht funktionieren oder im Argen liegen. Es hat die Kommunikation enorm gefördert. Die Leute haben sich viel besser verstanden und viel besser über alle Bereiche an Bord austauschen können. Das war eine sehr, sehr gute Seite. Die schwierige Seite, drücken wir es mal so rum aus, ist, es macht die Ausbildung extrem lang, was natürlich am Ende in der Vergütung sich nicht wiedergespiegelt hat, sodass der Beruf eher unattraktiv wurde für viele Leute. Und die zweite Problematik ist dann doch auch gewesen, dass ist organisiert. Die Menschen sind schon unterschiedlich. Ich will jetzt keine Klischees hochziehen, aber ich sag mal, der Ingenieur denkt analytisch und ist ein anderer Typ in der Regel, es gibt sicher Ausnahmen, als der Nautiker. Und das passte einfach immer nicht so ideal zusammen am Ende des Tages.
Sind Sie eher der Ingenieur oder eher der Nautiker?
Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich würde natürlich ganz arrogant behaupten, ich bin der seltene Fall von beidem und mache das mit Leidenschaft.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Kapitän Richard von Berlepsch ist heute bei uns zu Gast im Studio. Herr von Berlepsch, bevor Sie Flottenchef von Hapag-Lloyd geworden sind, wie lange sind Sie da eigentlich insgesamt zur See gefahren?
Ich bin 1982 das erste Mal an Bord gegangen und bin in 2002 an Land gekommen. So. Und das sind dann, wenn man so will, 20 Jahre, die allerdings noch unterbrochen waren durch diese zwei Studien, von denen ich einmal 3 Jahre an Land war und einmal 2 Jahre an Land war. Insofern 20 minus 5, wenn Sie rechnen, also echt an Bord war ich 15 Jahre, ja.
Und haben in der Zeit schon angefangen, Familie zu gründen oder ging das erst, nachdem Sie dann an Land gegangen sind?
Nein, ich habe tatsächlich in der Zeit angefangen, Familie zu gründen.
Die war dann froh, als Sie an Land gegangen sind?
Die war in der Tat froh, dass ich an Land ging irgendwann. Das ist sehr originell im Leben, auch wenn Sie jetzt schmunzeln werden. Ich weiß, dass meine Frau hat das leidenschaftlich unterstützt, dass ich zur See fahre und das war wunderbar. Und ich habe auch vor der Hochzeit, dafür bin ich, jetzt kommt der Techniker, der Analytiker, vor der Hochzeit habe ich meiner Frau gesagt, nur damit eins ganz klar ist, wegen einer Frau höre ich nicht auf, zur See zu fahren. Und meine Frau hat gesagt, nein, das verstehe ich und das ist in Ordnung und mach das, das ist dein Beruf und das ist wunderbar. Dann kamen irgendwann die Kinder und dann wurde es gefühlt doch schwierig, weil ich muss gestehen, auch das habe ich nicht so für möglich gehalten. Die Kinder verhalten sich dann auch unterschiedlich. Das eine, wir haben 2 Töchter. Der eine wurde am Tag, ich wollte es immer gar nicht glauben, am Tag, wo ich an Bord einstieg, wurde die krank. Die andere ging das sehr viel analytischer an und sagte immer, Papa ist doof. Und meine Frau musste am Ende das alles ertragen, zu Hause mit den Kindern, und sagte dann irgendwann schon, so richtig gut ist das nicht. Ich weiß, ich habe gesagt, ich werde nie sagen, du sollst aufhören, zur See zu fahren, aber so richtig schön ist das nicht. Und insofern kam es passend.
Mhm. Wie alt waren denn Ihre Töchter, als Sie dann letzten Endes zurück an Land gegangen sind?
Also meine Töchter haben einen Altersunterschied von 4 Jahren und sie waren sehr jung. Also ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt rechnen, aber irgendwo zwischen 2 und 5.
Sprich, die haben von ihrem Vater dann doch noch ganz schön viel gehabt in ihrer Kindheit.
Ich glaube, die sind zufrieden gewesen. Ja, das richtige Mischungsverhältnis aus Vater, da ist ja auch nicht immer gut.
Ja, aber das erzählt natürlich was ganz Wichtiges für diesen Beruf. Dass Kinderkriegen, wenn man Kapitän ist oder an Bord arbeitet, immer ein großer Einschnitt ist, nicht? Und dass dann immer ein Stück weit auch eine Entscheidung auf einen zukommt, sei es Mann oder Frau, ob man weiter zur See fährt oder zurück an Land geht, richtig?
Ja, aber spannende Antwort darauf. Sie dürfen auch nicht vergessen, wenn ich 4 Monate zur See gefahren bin, war ich anschließend 4 Monate zu Hause. Und man konnte sich 4 Monate mit den Kindern und der Familie und allem komplett befassen. Nachdem ich an Land gegangen bin, war ich netto deutlich weniger zu Hause und hatte deutlich weniger Zeit für die Kinder. Insofern hat es auch sehr, sehr viel. Trotzdem hat meine Frau immer gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass ich jemanden erreichen kann. Und es ist auch ein Unterschied, selbst wenn du wenigstens mal abends da bist und dies oder das oder jenes machen kannst. Aber netto ist es nicht so, dass es unbedingt schlimmer ist. Nur es ist eben, die Zeitverhältnisse sind anders.
Sagt Kapitän Richard von Berlepsch.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert mit Kapitän Richard von Berlepsch. Lieber Herr von Berlepsch, Ende April haben Sie Ihren Job als Flottenchef bei der Reederei Hapag-Lloyd an Ihre Nachfolgerin übergeben. Gute Wahl?
Ausgezeichnete Wahl. Da muss ich nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich bin sehr, sehr glücklich nach 22 Jahren in diesem Job. Brauchte der Job mal wieder neue Impulse, neue Energie und neue Dynamik. Und Frau Silke Lehmköster habe ich wirklich eine traumhafte Nachfolgerin gefunden, die aus der Fahrt kommt, die weiß, wovon sie redet und wirklich die Fähigkeiten und das Können hat, den Laden in die nächste Generation zu führen.
Ist Ihnen der Abschied selber dann trotzdem nochmal schwer gefallen, wenn man das so lange gemacht hat, diesen Job?
Jein. Also zum einen ist es ja so, ich bin ja nicht gekündigt worden. Also die Entscheidung ist ja gereift und es hat eine lange Zeit gebraucht und man ist ja da angekommen zu sagen, ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt der richtige, um es an die nächste Generation zu übergeben. Insofern tue ich das mit einem lachenden Auge und es hat mich nicht schockiert und es ist genau das, was ich wollte. Auf der anderen Seite ist es, wie ich sage, bei uns Seefahrern glaube ich immer, das ist ja nicht Beruf, das ist Berufung und man macht das aus Leidenschaft. Ich habe eigentlich nur so Leute kennengelernt, wer in der Seefahrt tätig ist, der macht das 24 Stunden und wirklich aus Überzeugung und Leidenschaft, das ist ja schon fast religiös. Von daher, ja, irgendwie fehlt es auch, keine Frage, aber ich weiß, es ist in guten Händen und ich darf ja gelegentlich im Radio nochmal darüber reden.
Es sind bewegte Zeiten in der Schifffahrt und es gibt leider oft schlechte Nachrichten zurzeit, etwa die, dass Hapag-Lloyd und andere Reedereien den Suezkanal meiden und die Durchfahrt durch das Rote Meer, weil dort Houthi-Rebellen Schiffe angreifen. Und im Dezember hat es zum ersten Mal auch Hapag-Lloyd getroffen. Houthi-Rebellen haben mit Drohnen und Marschflugkörpern den Frachter Al-Jazra damals attackiert. Was ist genau passiert? Was wissen Sie dazu?
Was dürfen Sie uns sagen?
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist nett, was wissen Sie dazu?
Sie wissen mehr, als Sie sagen dürfen.
Nein, das ist ja kein Geheimnis. Das Besondere da unten an der Entwicklung, und ich weiß gar nicht, ob ich bin da nicht Experte, um das mit Houthis oder sonst was in Verbindung zu bringen, ist, dass wir beschossen worden sind mit, ich nenne das jetzt mal Flugobjekten. So, das ist aus unserer Sicht, das kann man gar nicht anders erklären. Sie haben Bruchteile von Sekunden und aus dem Nichts schlägt irgendetwas in Ihrem Schiff oder in Ihren Containern ein und explodiert. Und in der Regel hat sowas natürlich ein Feuer zur Folge. Und Feuer auf dem Schiff und vor allen Dingen in Containern und in der Ladung da vorne, können Sie sich allein bildlich vorstellen, wo Sie kaum dran kommen. Das grenzt schon immer wieder an ein Wunder, wenn Sie mit Bordmitteln so ein Feuer anschließend eingedämmt oder gar gelöscht bekommen.
Und das war auf der Al-Jazra der Fall? Und
das war auf der Al-Jazra der Fall. Es hat uns also, ich glaube, es wurde immer von Drohnen gesprochen. Ich kann das nicht beweisen. Es wurden Teile gefunden anschließend und auch untersucht von Behörden. Was dabei rausgekommen ist, ist uns auch nicht mitgeteilt worden. Aber sozusagen aus dem Nix ist vor der Brücke in die Ladung irgendein Objekt eingeschlagen und ist dort explodiert und hat das Schiff in Brand gesetzt. So, das ist halt die neue Art, oder ich drücke mich vorsichtig aus, offenbar die neue Art des Terrorismus, Kriegsführung oder wie auch immer, die dort unten stattfindet. Wir kennen das, wir kennen Piraterie aus Südamerika, wir kennen das aus, denken Sie an Somalia, all diese Dinge. Aber das sind Dinge, gegen die wir und die nicht schön sind, aber gegen die man sich tatsächlich bestmöglich wehren kann, denn sie bisher setzte das immer voraus, dass die Menschen irgendwie aufentern müssen, um auf ihr Schiff zu kommen, um dort irgendwie das Kommando zu übernehmen oder was auch immer. Das ist für uns eine neue Dimension, dass wir unbemannt aus der Luft beschossen werden. Und um ehrlich zu sein, da sind wir als Reederei komplett machtlos. Das ist ein reines Chancengeschäft. Tja, das können wir noch nicht mal auf uns zukommen sehen.
Sie sagen es, auf diese Art von Terrorismus und Angriffe auf der Luft ist man nicht vorbereitet als Reederei. Wie haben denn die Führung, wie haben Sie reagiert? Was ist dann gleich passiert nach diesem Angriff?
Wir haben nach dem Angriff sofort unsere Transite gestoppt. Und haben, auch wenn das sehr schmerzlich ist, die Schiffe, die bereits durch den Suezkanal durchgefahren sind, umgedreht und wieder zurück ins Mittelmeer geschickt und nicht mehr weiter durchgeschickt. Denn ich sag mal, das war für uns, da gab es gar nichts zu überlegen, um ehrlich zu sein. Das war für uns der Moment, an dem wir gesagt haben, stopp, das können wir nicht verantworten.
War das die schwerste Krise in Ihrer Karriere, die Sie als Flottenchef zu managen hatten? Oder gab es da noch andere, wo Sie gedacht haben, so...
Also ich würde mal unterscheiden, so blöde wie sich das anhört, ich konnte immer wunderbar und gerne umgehen mit Dingen, die man in der Hand hat und wo man etwas tun kann. Ganz schwierig sind die Dinge, denen man komplett ausgeliefert ist, wo man einfach sagen muss, ich kann absolut überhaupt nichts machen. Und insofern würde ich sagen, natürlich gab es, denken Sie an das große Feuer auf unseren Containerschiff Das waren schon sehr, sehr dramatische Tage und Wochen. Und das habe ich sicherlich als spannender empfunden, sage ich mal, als jetzt das im Roten Meer, weil da konnte man was tun und steuern. Im Roten Meer, die Thematik läuft ja wirklich leider darauf hinaus, ich kann es nur wiederholen, da ist man komplett machtlos. Das ist einfach eine Frage. Möchte ich, also aus meiner Sicht, ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, ist das im Moment ein reines Glücksspiel. Sie können sagen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist so, dass es mich nicht trifft und ich fahre da durch, oder, und ich möchte mit meinen Mitarbeitern nicht auf Wahrscheinlichkeitsrechnung gehen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir nicht.
Lieber Herr von Berlepsch, bis 2050 soll die Schifffahrt weltweit klimaneutral sein. Das ist auch dringend nötig für den Planeten. Momentan erzeugt die globale Handelsflotte noch etwa 2,6% des weltweiten Ausstoßes von Kohlenstoffdioxid. Das ist mehr, als in ganz Deutschland erzeugt wird. Und da fragen wir uns natürlich, 2050, das ist gar nicht mehr so lange hin. Hat die Branche da womöglich was verschlafen? Hat man sich nicht genug beeilt?
Muss ich natürlich mit einem ganz klaren Nein antworten.
Müssen Sie nicht.
Doch, muss ich. Ich glaube, wir alle möchten ja, dass dieser Planet sauberer wird. Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Und es ist auch extrem unstrittig, und das tut mir auch weh, dass zumindest solange ich das gemacht habe, war das immer ein Thema, um das wir extrem bemüht gewesen sind. Und es wird gerne vergessen und wir werden gerne in eine Ecke als Schifffahrt gestellt, als ob wir die Umweltverschmutzer schlechthin wären. Ich sag mal, seit über 20 Jahren haben wir uns dafür stark gemacht und keinen Müll mehr ins Wasser geschmissen. Wir haben umgestellt auf schwefelarme Brennstoffe. Wir haben Stickoxide reduziert. Also will nur sagen, das ist auch in unserem Interesse, sehr deutlich zu sagen, weniger Brennstoff zu verbrauchen oder gar klimaneutrale Brennstoffe zu verbrauchen. Ich glaube, wir machen ganz gute Schritte. Was mich, um das größere Bild nochmal zu bringen, in dieser Diskussion im Moment sehr ärgert, ist, dass eigentlich kein, aus technischer Sicht heute, kein Weg da ist, den wir heute gehen können, um morgen klimaneutral zu sein. Der Prozess braucht Jahre. Selbst wenn wir mit Vollgas da uns reinstürzen, was wir meines Erachtens tun, dürfen wir nicht ignorieren. Es geht nicht über Nacht. Es braucht viele Jahre. Mich ärgert massiv daran, dass wir in der Industrie versuchen, über sehr viele Zwischenschritte dorthin zu kommen. Also um jetzt mal ein Stichwort zu nennen, nennen wir mal fossiles Gas, LNG. Ich glaube, es ist komplett unstrittig unter allen, dass fossiles Gas kein Brennstoff der Zukunft ist. Aber es ist ein Brennstoff, mit dem wir heute, sofort, jetzt, über den Daumen ungefähr 20% weniger CO2 ausstoßen. Mich ärgert, warum ich dafür verdammt werde im Moment und alle immer nur sagen, ja, weil es kein Brennstoff der Zukunft ist und weil er in 2045 oder 50 nicht funktioniert, warum darf ich ihn nicht heute verwenden? Ich möchte doch diese 20% wenigstens mitnehmen. Es ist aber unstrittig, mit fossilem Brennstoff kommen wir nicht in die Zukunft. Das heißt, da haben Sie vollkommen recht. Wir suchen also verzweifelt nach alternativen Brennstoffen. Im Moment haben wir in der Diskussion Methanol, Ammoniak und synthetisches Gas. Das sind die drei Alternativen, die im Moment, ich sag mal, irgendwie wirtschaftlich wahrscheinlich darstellbar sind in naher Zukunft. Es ist alles nicht ganz so einfach, aber es läuft und wir gehen unseren Weg. Und ich bin sehr optimistisch und ich meine, Hapag-Lloyd hat ja auch nicht umsonst gesagt, wir wollen 2045 da sein.
Sie sagen, Hapag-Lloyd möchte 2045, also 5 Jahre vor dem offiziell ausgerufenen Ziel, klimaneutral fahren. Sie haben schon eben von den verschiedenen Treibstoffen gesprochen. Denken Sie, die Zukunft wird nur einen Treibstoff haben oder werden es viele sein?
Also wir haben natürlich noch einige Neubauten im Zulauf. Wir werden in naher Zukunft 13 Schiffe haben, die mit Gas fahren können. Natürlich mit der Absicht, dass sie dann irgendwann mit synthetischem Gas fahren, wenn wir das verfügbar haben. Wir haben jetzt den ersten, der mit Biogas fährt, was ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir haben jetzt ein Projekt losgekickt, Umrüsten mehrerer Schiffe auf Methanolbetrieb. Insofern sage ich mal vorsichtig, wir befinden uns ja als Industrie noch in dieser Umbruchphase. Und Ihre Frage ist ja schon eine berechtigte Frage, weil da gibt es viele Meinungen. Und ob ich nun die absolut richtige Meinung habe, sei nochmal dahingestellt. Ich glaube aber immer noch daran, um Ihre Frage jetzt zu beantworten, welcher Brennstoff wird sein, am Ende des Tages, wann auch immer das ist, wird der preiswerteste Brennstoff gewinnen. Das bedeutet, wir im Moment, wie Sie gerade auch angeschnitten haben, weiß die Industrie noch nicht so richtig, welchen Brennstoff er in welcher Menge wo eigentlich bekommt und welches der richtige ist. Da spielt auch die Öffentlichkeit eine gewisse Rolle, die uns gerade Gas verdammt, Methanol feiert, Ammoniak sind wir noch nicht so richtig so weit, nur als Beispiel. Wir werden also viele Reedereien sehen, die natürlich sagen, lass uns mal ein bisschen was hier machen, ein bisschen was mit Methanol machen, ein bisschen was da, damit ich immer aufgestellt bin und nicht zu schlecht aussehe gegenüber meinem Wettbewerber. Insofern, die Birne geht irgendwie auf. Ich glaube, irgendwann mal werden wir dann alle feststellen, so und so viele Schiffe fahren mit Methanol, so und so viele Schiffe mit Ammoniak, so und so viele Schiffe mit, was weiß ich, Salatöl, ich weiß es noch nicht. Und dann wird man plötzlich feststellen, Mensch, der Ammoniak ist eigentlich ein bisschen preiswerter. Und dann wollen alle wieder nach dem Ammoniak wieder runter. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder so eine Verschlankung sehen, wo wir hinkommen. Ich persönlich glaube sehr fest daran, dass keiner der Brennstoffe, über die wir gerade eben gesprochen haben, ein Brennstoff der Zukunft ist. Ich glaube, wenn wir wirklich über Zukunftsantriebe reden, dann werden wir irgendetwas sehen, auch wenn ich mich jetzt sehr unbeliebt mache, was tatsächlich komplett emissionsfrei ist. Und da möchte ich eigentlich auch Fusion nicht ausschließen, wobei auch da ich gerne nochmal sehr deutlich sagen möchte, und was finde ich auch sehr traurig im Moment, ich glaube, das, was wir heutzutage hier an Land als Kernkraftwerke kennen, das finden wir alle nicht toll. Aber nichtsdestotrotz, dass wir nur, weil wir das, was wir heutzutage als Kernkraftwerk kennen, nicht wollen, dass wir deswegen alles, was in irgendeiner Form etwas mit Atomphysik zu tun hat, verdammen und die Forschung verdammen und sagen, da dürfen wir auch gar nicht hingucken und das ist auch keine Vision für uns für die Zukunft, das halte ich für sträflich. Weil, ich sag mal, was in der Sonne stattfindet und welche Energien da an Potenzial freigesetzt werden, das können wir nicht ignorieren. Das wird irgendwann mal vielleicht ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Weg werden.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit Kapitän Richard von Berlepsch, dem langjährigen Flottenchef der Reederei Hapag-Lloyd. Herr von Berlepsch, als Sie angefangen haben in den 80er Jahren, da waren die größten Containerfrachter 275 Meter. Das war so das Größte, was durch den Panama-Kanal gepasst hat. Mittlerweile sind die größten etwa 400 Meter lang, passen natürlich nicht mehr durch den Panama-Kanal. Und die Schiffe, die können bis zu 24.000 Container fassen, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Hat man sich das damals eigentlich vorstellen können?
Nein. Ganz sicher nicht. Wir haben, ich glaube, so lange wie ich hier sitze, wurde immer die Frage an alle gestellt, und das möchte ich nicht nur auf mich münzen hier, an alle gestellt, wie groß, wird es noch größere Schiffe geben? Und ich meine, mich erinnern zu können, dass in jeder Talkrunde gesagt wurde, nein, ich glaube, wir haben jetzt wirklich die maximale Größe erreicht, und dann wurden sie doch größer, die Schiffe. Also so gesehen kann man aus tiefer Überzeugung sagen, ich glaube, das haben wir uns so alle nicht vorgestellt, nein.
Und da müssen wir natürlich die Frage stellen, wären die Schiffe noch größer?
Hier antworte ich immer gerne, Sie müssen die Frage anders stellen. Das habe ich von der Presse gelernt. Ich glaube, es ist eine menschliche Eigenschaft, dass alles, was technisch möglich ist, auch irgendjemand ausprobieren wird, auch wenn es noch so traurig ist. Insofern, wenn Sie mich fragen, wird es ein größeres Schiff geben, sage ich Ihnen ja. Es wird irgendwo jemanden geben, der so etwas bauen wird. Die Frage, die Sie aber stellen wollten, ist, mit welche Größe wird die wirtschaftliche Größe sein, die sich in Zukunft noch durchsetzt? Und ich möchte hoffen und glauben, dass wir da jetzt an eine Grenze gestoßen sind, wo es schwierig wird, mit noch größeren Schiffen wirtschaftlich mitzumachen, weil da passen auch die Hafengrößen nicht mehr, da passt eigentlich gar nichts mehr. Also dann müsste schon wirklich die gesamte Welt umgestellt werden, ja.
Sie haben es ein bisschen angesprochen, große Schiffe haben auch Nachteile. Die Häfen müssten mitwachsen, Brücken sind begrenzt. Wir haben in Hamburg ja mal das Beispiel Kölbahnbrücke, wo die jetzigen Größten nicht mehr drunter durchkommen. Meinen Sie, das ist auch, wird von den Reedern so mitbedacht auch?
Selbstverständlich wird das mitbedacht. Also ich sag mal, zumindestens in einer Linienreederei wie bei Hapag-Lloyd werden ja Schiffe nicht einfach nur gekauft, weil sie so schön aussehen, sondern das ist ja eine Bedarfsplanung. Da wird genau überlegt, wo braucht man welche Kapazitäten, auf welchen Liniendiensten. Und da ist sehr, sehr klar, da werden die Rahmenbedingungen gesetzt. Ne? Welche Brückenhöhen hat man, welche Terminals sind da, welche Liegeplatzlängen, welche Tiefgänge, auch der Ladungsspread, also wie viel Kühlladung und so weiter und so fort. Und das führt letzten Endes zu dem Bedürfnis, das ist das Schiff, was wir gerne hätten.
Ich frage jetzt mal ganz anders. Sie sind ja fast zwei Dekaden selber zur See gefahren. Macht es als Kapitän Spaß, so ein großes Schiff zu steuern? Oder kommt man da auch irgendwann an eine Grenze, dass man sagt, irgendwas, was dreimal so lang ist wie der Michel, kann ich überhaupt nicht mehr fahren?
Also da kann ich sicher nicht für jeden antworten, aber ich kann mal für mich antworten. Und ich sage mal, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch wie bei jedem Menschen. Zunächst mal ist das, fühlt man sich geehrt und ausgezeichnet, dass man ein größeres Schiff führen darf. Und so wächst man im Laufe der Karriere in ein immer größeres Schiff und bekommt immer größere Schiffe und vielleicht auch immer mehr Ansehen, bis man dann eines Morgens aufwacht und feststellt, mit den kleinen Schiffen war es schon viel spannender und man hatte viel interessantere Häfen und man konnte viel mehr machen. Die großen Schiffe zu bewegen ist schon natürlich extrem anspruchsvoll, aber sie brauchen auch sehr viel Schlepperhilfe und so weiter und so fort. Also, wenn Sie mich fragen, wenn ich nochmal wählen dürfte, ich würde ein kleines Schiff nehmen.
20 bis 25 Jahre, so lange beträgt die Lebenszeit eines Containerschiffs in der Regel, manchmal vielleicht sogar etwas länger. Und dann geht es darum, wohin eigentlich mit den ausgemusterten Frachtern. Richard von Berlepsch, wie hat Hapag-Lloyd das denn gelöst? Wie hat man sich früher um alte Frachter gekümmert und was macht die Reederei heute damit?
Also wir sind überzeugte Recycler, umweltgerechte Recycler von Schiffen und ich kann das natürlich in die Historie guckend tatsächlich mit einem breiten Grinsen sagen, wir haben damals eine relativ moderne Flotte, habe ich übernommen. Insofern in den aufregenden Zeiten, in denen viele ihre Schiffe gebeacht haben, irgendwo in Bangladesch, hatten wir gar nichts zum Verschrotten. Insofern können wir immer sehr gut über diese Zeiten reden. Wie wir dann angefangen haben, Schiffe tatsächlich außer Dienst zu stellen, haben wir sie entweder verkauft an andere Leute, die sie tatsächlich weiterverwendet haben, oder wir haben sie fachgerecht recycelt. Wir haben auch eine Policy inzwischen, ja, öffentlich im Internet, dass wir uns an die europäische Recycling-Richtlinie halten. Was auch eine Herausforderung ist, denn da muss man ganz deutlich sagen, da geht einem viel Geld verloren.
Das heißt, es wäre günstiger, Schiffe in Bangladesch oder in Indien auf den Strand zu schicken.
Wesentlich, wesentlich günstiger. Wir reden da über Millionenbeträge, wo man also echt sagen muss, und das sage ich mit Anerkennung, das ist eine Entscheidung unseres Vorstandes und unserer Shareholder, die man wirklich würdigen muss, zu sagen, nein, da ist uns die Umwelt wichtiger, wir machen das so und wir halten uns an diese höchsten Anforderungen aus Europa. Was nicht heißt, dass sie problemlos sind. Und ich glaube, was auch jeder weiß, ist, die Europäer haben natürlich ein tolles Regelwerk für Schifffahrt geschrieben und fürs Recycling und verlangen ja auch, dass diese entsprechenden Recyclingwerften zertifiziert werden und abgenommen werden. Das Problem, und das ist keine Spinnerei, kann man ganz einfach nachgucken, ist, es gibt ungefähr 3 Werften, ich glaube im Moment gibt es 6 Werften, die von europäischen Behörden zugelassen sind für das Recyceln Schiffe unserer Größenordnung.
Und wo sind die?
Die sind ausnahmslos in der Türkei.
Das heißt, innerhalb der EU gibt es, obwohl man sich ein strenges Regelwerk gegeben hat, keine einzige Werft, die große Containerschiffe oder auch andere große Schiffe nach den EU-Regularien abwracken kann.
Da würde ich Ihnen grundsätzlich zustimmen. Wahrscheinlich wird sich nach dieser Sendung sofort einer melden und sagen, eins könnte ich. Sie finden vielleicht irgendwo einen hier, der vielleicht ein so ein größeres Schiff verkraften kann. Aber da muss man einfach auch sehr deutlich sagen, das ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also um die Mengen, die letzten Endes aus der Weltschifffahrt kommen, an Schiffen zu recyceln. Das heißt, Sie können sich auf den Kopf stellen, selbst wenn die Welt es wollte, also nicht Hapag-Lloyd, die Welt es wollte, sie können sich an dieses Regelwerk nicht halten, weil es gibt keine zugelassenen Werften und da muss was passieren. Da schreit, glaube ich, die ganze Schifffahrt, da fährt die gesamte Schifffahrt, wir laufen auf eine Wand zu, wenn man so will. Aber das ist sehr, sehr schwierig, dort jemanden zu bewegen, da was zu unternehmen.
Ja, Sie sagen, es sei sehr viel teurer, nach den EU-Regularien abzuwracken. Vielleicht mögen Sie es uns kurz erläutern. Wodurch entstehen die Mehrkosten? Was wird da anders gemacht, besser gemacht, genauer gemacht, dass es so viel teurer wird?
Jetzt müsste ich Experte dafür sein, für Recycling. Das ist schwer für mich zu beantworten. Was ich zumindest sagen kann, ist, lassen Sie sich nicht täuschen. Die meisten täuschen sich immer davon und orientieren sich, ich sag mal, am Stahlpreis. Wenn ich ein Schiff recyceln will, dann bringe ich ja ein fertiges Schiff irgendwo hin. Und dieses Schiff besteht ja nur zu 30% aus Stahl. Der ganze Rest sind ja Aggregate, Einbauten, Vertäfelung, Möbel, Elektronik, was da alles drin ist in so einem Schiff. So, und dieses muss getrennt werden. Und das ist, ich sag mal, ein sehr aufwendiger Prozess. Dabei geht es weniger um die Dinge, die nicht schwer zu diskutieren sind. Also ich sag mal, wenn die Wertstoffe erstmal getrennt sind, dass sie dann wieder der Wertstoffkette zugeführt werden, das ist nicht der Magic Teil. Der spannende Teil ist, das Schiff erstmal auseinander zu dividieren und sozusagen in einzelne Wertstoffe runterzubrechen. Und das ist arbeitsintensiv und da dreht sich alles um Arbeitskräfte, da dreht sich alles um Arbeitslöhne und dann sind wir wahrscheinlich auch bei Arbeitsschutz.
Wie lange dauert das, so einen 300 Meter Frachter abzuwracken, bis da nichts mehr übrig ist?
Ungefähr 4 bis 6 Monate.
Trauriger Moment, wenn man so ein Schiff dort abliefert?
Natürlich ein trauriger Moment, weil Schifffahrt ist was Besonderes. Und ein Schiff selber, ich meine, denkt man dran, Kiellegung, Taufen, das ist wie ein Kind kriegen. Und ich bin ja auch immer noch fasziniert, Sie können das auch 27 Mal ummalen und einen anderen Namen dran machen. Und schon an der Luftaufnahme kann der durchschnittliche Seemann sofort sagen, ach guck mal, das ist das Schiff. So intensiv kennt jeder diese Schiffe. Und so verfolgt auch jeder das Leben des Schiffes. Und klar, uns ist allen klar, dass es irgendwann mal zu Ende geht, aber man ist dann doch immer erstaunt und sagt, wie, schon? Also, Zeit vergeht schnell, ja.
Es gibt knapp 2 Millionen Seeleute weltweit aktuell und trotzdem herrscht Personalmangel. Auch die Internationale Schifffahrtskammer hat zuletzt Alarm geschlagen. Der Tenor, wenn nicht bald gegengesteuert wird, dann fehlen schon Mitte des Jahrzehnts womöglich 90.000 Nautiker und Schiffsingenieure. Was tut man dagegen, Herr von Berlepsch?
Da sprechen Sie mein Lieblingsthema an. Mich ärgert maßlos, um nochmal mit Ärgern zu kommen, dass ganz allgemein Transportleistung in Deutschland, ich spreche jetzt mal nur für Deutschland, überhaupt nicht anerkannt wird und schlichtweg nicht existent ist. Transport, das geht weit über die Seefahrt hinaus. Ich bin da auch schon während Corona-Zeiten mit großer Faszination habe ich mir angeguckt, den Lkw-Verkehr, genau das gleiche. Und wenn Sie auf die Straße gehen und die Leute fragen, woher Sie eigentlich Ihre Ersatzteile fürs Auto oder sonst was bekommen, dass irgendwie was transportiert werden muss, es regt sich jeder über den Lkw auf der Straße auf, während Corona-Zeiten schrien alle, dass kein Toilettenpapier mehr zu kaufen ist im Laden, aber wenn Sie mal auf der Autobahn unterwegs waren, war ich fassungslos, die Autobahnraststätten geschlossen, die Toiletten abgesperrt, die Lkw-Fahrer standen da am Straßenrand irgendwo, die durften nicht mal auf die Toilette gehen. Und ähnlich ist es in der Seefahrt gewesen. Wir haben unsere Leute nicht von Bord gekriegt. Das interessiert überhaupt niemanden. Das, finde ich, ist das Grundproblem. Und solange dieses Grundproblem da ist und einfach nicht eingesehen und akzeptiert wird und wahrgenommen wird, dass Transport systemrelevant ist und eine der wichtigsten Tätigkeiten hier ist und vor diesem Hintergrund, wenn wir diese Akzeptanz nicht, ich sag mal, in die Köpfe der Menschen reinbekommen wieder, bleibt es schwer, trotz aller unserer Maßnahmen, Menschen dafür zu gewinnen, Transportleistungen als Beruf zu machen, zur See zu fahren, auch wenn der Beruf noch so spannend ist, wenn sie letzten Endes mal in die Kategorie säuft, hat in jedem Hafen eine andere und ist eher das unsolide Beruf ohne Anerkennung und ohne Respekt verortet wird. Und das tut weh.
Ja, Sie meinen, die fehlende Wertschätzung trägt dazu bei, dass es schwer ist, Nachwuchs zu gewinnen. Ja. Was tut man dann als Reederei? Sie brauchen ja guten Nachwuchs.
Naja, wir können das Weltbild nicht so einfach ändern. Wir sind natürlich eine relativ kleine Branche, muss man ja auch leider sagen. Wir versuchen es halt im Kleinen. Wir haben Initiativen, wir gehen in die Schulen. Wir stellen die Berufe auch in Süddeutschland in Schulen vor und arbeiten schon in sehr jungen Jahrgängen mit denen zusammen. Ja, sind auf Berufsmessen, tun, was nur irgendwie geht, nach unserem Verständnis. Aber wir sind auch nicht erfolglos, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon schwer, gegen IT zu konkurrieren dieser Tage. Denn, sag mal, das ist natürlich schon eine andere Nummer, viel Geld zu verdienen und jeden Abend zu Hause zu sein oder eben mit den Händen arbeiten zu müssen und irgendwo am anderen Ende der Welt zu sitzen. Und wie wir gerade festgestellt haben, ich finde immer noch sehr gutes Geld zu verdienen, aber sicherlich ist das mit manchen Landbranchen hier nicht mehr vergleichbar, ja.
Würden Sie heute Ihren Kindern raten, zur See zu fahren, wenn die gerade am Ende der Schulzeit vor der Entscheidung stehen? Haben Sie es versucht bei Ihren Töchtern?
Ich würde mal, es ist schön gefragt, aber ich sagte ja bereits schon mal, ich würde meine Kinder bei all dem unterstützen, was sie gerne machen wollen. Und wenn ich glaube, dass meine Kinder gut aufgehoben oder ich sag mal die Eigenschaft hätten, zur See zu fahren und das ihr Traum wäre, würde ich ihnen auch raten, wieder zur See zu fahren. Weil ich glaube, gerade weil sie sagen, dass es weniger Leute werden und gerade weil es so viele Berufe auch hier an der Küste gibt, die mit im weitesten Sinne sich rekrutieren aus der Seefahrt, vom Lotsen bis zum Hafenterminalbetreiber, da haben sie immer eine Zukunft, keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht mein Kind, ich sag mal, was künstlerische Befähigungen hat, überreden, es muss zur See fahren. So nicht. Also.
Eine kurze Frage, was ist denn aus Ihren Töchtern geworden? Wohin durften die dann gehen?
Also die eine arbeitet bei Clyde und ist Schifffahrtsjuristin.
Also der Branche treu geblieben?
Die ist der Branche treu geblieben, genau. Die läuft mir jetzt den Rang ab. Und die andere ist ITlerin und arbeitet für Otto.
Der Fachkräftemangel in der Branche ist auch strukturell bedingt, denn die Seefahrt ist überwiegend männlich. Weltweit sind etwa 1-2% der Seeleute Frauen. Was hindert die Frauen denn bisher noch an der Karriere auf See?
Da müsste ich jetzt ganz plump antworten, da müssen Sie mal die Frauen fragen. Nein, das ist, ich könnte natürlich Vermutungen äußern. Also zunächst mal, wir sind ja ganz stolz darauf und man sieht das ja übrigens auch an meiner Nachfolgerin. Wir haben immer für uns stand die Karriereweg für Frauen immer offen. Und wir haben auch immer für unsere Verhältnisse, finde ich, relativ guten Zuspruch bekommen, auch bei den Auszubildenden des weiblichen Geschlechts. Ich glaube, es ist unstrittig und das kann ich auch nur bedingt ändern, dass es natürlich eine sehr traditionelle Branche ist und dass es insbesondere noch vor ein paar Jahren für die Damen wirklich hart war, sich auch dort ihren Platz zu erkämpfen. Ich denke, da sind wir aber jetzt durch. Ich höre jetzt eigentlich schon nur noch Positives, dass das auch gut funktioniert und gar kein Thema mehr ist. Aber ich vermute halt schon, ich sehe ja dann doch, dass die Verweildauer der Damen in der Regel nicht unbedingt ewig lange ist, weil da kommen ja dann schon Familienplanungsthemen und solche Themen unter Umständen für die eine oder andere. Und das ist dann tatsächlich schwierig, mit Seefahrt zu vereinbaren. Ich muss aber sagen, ich kenne auch mindestens einen Fall, der mich genauso beeindruckt, die, also ich glaube, schon mehrere Kinder hat und so ungefähr 3 Tage nach der Geburt immer da stand und sagte, ich will wieder fahren, mein Mann kümmert sich um die Kinder. Also auch das gibt's.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit dem langjährigen Flottenchef der Reederei Hapag-Lloyd, Richard von Berlepsch. Von Berlepsch, vor ein paar Wochen haben Sie Ihren Job an Ihre Nachfolgerin übergeben. Wir haben es bereits erwähnt. Setzen Sie sich jetzt völlig zur Ruhe?
Nein, ich setze mich natürlich nicht völlig zur Ruhe. Ich bin weiterhin bei Hapag-Lloyd angestellt. Ich darf mich jetzt endlich mal auf die Dinge konzentrieren, die ich mit noch größerer Leidenschaft mache. Ich darf so einzelne Projekte noch weiterführen und ich mache durchaus weiter Gremienarbeit, politische Arbeit und versuche mich immer noch für Hapag-Lloyd und auch ein bisschen die Umweltthematik einzusetzen. Insofern, ja, es ist deutlich weniger geworden, aber ich bin nach wie vor noch für Hapag-Lloyd tätig und darf gelegentlich wichtige Sätze sagen.
aber auch Wichtiges tun. Also Sie vertreten die Reederei und damit ja auch die größte deutsche Reederei in vielen internationalen Organisationen. Ist das schwierig, wenn man da so Abstimmungen machen muss? Wie gehen wir zum Beispiel vor? Welche Standards setzen sich durch? Also das stelle ich mir als...
Also ich tue das ja nicht alleine. Wir haben ganze Departments bei Hapag-Lloyd. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, ich alleine sei für das Glück der Zukunft von Hapag-Lloyd verantwortlich. Aber ich bringe mich natürlich über den Schiffstechnikteil mit ein und arbeite da ganz gut zusammen mit denen. Ist es schwierig? Ja. Es ist schwierig, ja. Und es ist nervenaufreibend, weil, ich sag mal, zum einen ist natürlich Politik überhaupt etwas Nervenaufreibendes. Gerade wenn man so von Bord des Schiffes kommt, kann man schon fasziniert sein, wie man also eine Woche lang politische Gespräche führen kann und am Ende kein Ergebnis haben kann. Das kennen wir nicht so aus der Schifffahrt. Da würde man normalerweise sagen, die Tür wird abgeschlossen und erst wenn eine Einigung da ist, gehen wir aus diesem Raum wieder raus. Das ist anders in Politik. Und zum anderen gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Interessen, die zu vertreten sind. Denn Schifffahrt ist ja nicht Schifffahrt. Auch das wird immer gerne vergessen. Ich sag mal, da gibt es die Ostseefähre, da gibt es die Privalfähre, die man eben von Travemünde übersetzt und 365 Reisen pro Tag macht. Und dann gibt es den Passagierschiffe, da gibt es Tanker, da gibt es Bulker, da gibt es Forschungsschiffe, da gibt es Schiffe, die fahren in die Arktis. Und alle haben andere Bedürfnisse und andere Grenzen und Schwierigkeiten. Und das muss alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und dafür ist es gut, dass man gemeinsam redet und sich gemeinsam abstimmt. Und man kriegt dadurch natürlich auch immer neue Aspekte und neue Ideen. Also es ist nicht nur schlecht, aber es ist in der Tat schwieriger.
Sie haben künftig viel mehr Zeit, sich Ihrer großen Leidenschaft zu widmen, dem Segeln. Aber wie kommt das eigentlich? Haben Sie immer noch nicht genug von Wasser und Meer?
Nein, ich habe immer noch nicht genug vom Wasser und Meer. Ich versuche dann immer zu scherzen und sage, ich will jetzt auch mal ein paar Testreihen machen mit klimaneutralen Antrieben.
Segel.
Und werde jetzt mit einem Segelboot mit Windenergie mich vorwärts bewegen. Und
den Motor haben Sie ausgebaut, oder?
Den versuche ich zumindest nicht zu benutzen, drücken wir es so aus. Noch ist er drin, ja, aber nein, das war immer schon ein Hobby. Also ich, wie wir gerade am Anfang sagten, das ist eben mehr als einfach nur Beruf. Also Seefahrt, das ist schon was Tolles und das steckt irgendwo tief drin. Glücklicherweise auch bei meiner Frau und da der Familie. Und insofern genießen wir das. Und das, was halt jetzt anders ist, bisher hat man halt immer mal am Wochenende oder in den Ferien ein bisschen gesegelt. Aber man guckte ja immer auf die Uhr. Wann muss ich umdrehen, damit ich rechtzeitig wieder zurück bin, auch wenn der Wind aus der falschen Richtung weht. Und das ist schon eine neue Qualität, dass man jetzt tatsächlich mal sagen kann, ja, mal gucken, wenn es hier schön ist, dann gucken wir uns das hier an und packen die Fahrräder aus oder fahren mit dem Omnibus irgendwo hin und dann gehen wir ins Museum oder dieses oder jedes, ja. Also da freue ich mich schon.
Und wo reisen die dann hin? Das Boot liegt in der Ostsee.
Für dieses Jahr haben wir uns mal vorgenommen, an der Ostküste von Schweden hochzufahren und ein bisschen nach Finnland und die Orlandinseln und so da oben uns das anzugucken. Ob wir das dann schaffen oder vorher aus Bequemlichkeit, weil es so schön ist, schon hängen bleiben, weiß ich nicht. Aber ich gestehe, wir sind totale Ostsee-Fans und Nordland-Fans oben, Skandinavien-Fans. Ich glaube, das hat noch sehr, sehr viel zu bieten, bevor wir uns eventuell anders orientieren müssten in andere Seegebiete. Den Atlantischen Ozean habe ich mit Berufsschiffen passiert, das reizt mich jetzt mit dem Segelboot nicht mehr so sehr. Und am Ende werden wir ja auch nicht jünger, mal sehen, wie lange wir das so machen können noch.
Das heißt irgendwie, dass der große Traum, den viele haben am Ende meines Berufslebens, ich mache jetzt eine Weltumsegelung oder zumindest so eine große Rundreise um den Atlantik, das ist, sagen Sie, brauche ich nicht.
Das haben Sie jetzt wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich bin überall gewesen mit großen Schiffen, einmal rundum, ich brauche das nicht, ich muss nicht mit dem Segelboot rumfahren und auch noch Sorge haben, dass ich irgendwo überfallen oder sonst was werde. Ich finde die Ostsee ein traumhaftes Segelrevier und glücklicherweise meine Frau auch.
Vielen Dank, Richard von Berlepsch, für das Gespräch.
Vielen Dank von meiner Seite. Das hat viel Freude gemacht. Danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Das war sie, die 3627. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts. Diesmal mit dem Kapitän und langjährigen Flottenchef der Reederei Hapag-Lloyd, Richard von Berlepsch.
In der kommenden Woche gibt sie den Hafenreport mit allem, was wichtig ist, im Hamburger Hafen und an den Küsten.
Das Hamburger Hafenkonzert wie immer zu hören, Sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auf ndr.de/903 und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch mal rein. Für heute tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen
Christina Lesker
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.